philosophische Podcast.
Sinne füttern den Verstand. Mit Nikolai Woidko
und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute bei uns im Studio Daniel Gottschlich, der mehrere Restaurants betreibt, ein Restaurant, eine Bar in Köln, der Musiker ist, der mit Möbeldesignern unter einer Decke steckt. Und mit ihm wollen wir über Effizienz und Zeit und Geschmack und Genuss sprechen. Hallo Daniel.
Ja, hi. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du gekommen bist.
Freue mich. War ja nicht so weit.
Nee, richtig. Aber trotzdem hast du keinen Parkplatz gefunden, ne?
Stimmt.
Daniel, du betreibst das einzige Zwei-Sterne-Restaurant in Köln.
Mittlerweile ja.
Du betreibst eine Bar.
Eine Restobar.
Du machst Musik. Du sprichst mit Designern.
Ja.
Das sind ja ganz viele Hochzeiten, auf denen du tanzt.
Ja.
Wie gehst du mit deiner Zeit um?
Ja, also erstmal muss man sich natürlich auch so eine gewisse Freiheit, glaube ich, weiß ich nicht, erkämpfen, erarbeiten. Freiheit erarbeiten, um auch, finde ich, so sich so auch so variabel aufzustellen. Ne? Also das war immer mein Ziel, irgendwann zum gewissen Zeitpunkt, das war so kurz nachdem wir umgezogen sind ins Kranhaus hier in Köln, in die neue Location quasi damals. Und da kam das dann immer mehr so, dass ich mir dachte, so, okay, so, du machst das jetzt, ne, bist jetzt seit, keine Ahnung, 14 Jahren Koch und möchtest aber auch noch andere Dinge machen. Und jetzt muss man irgendwie darüber nachdenken, wie kommst du denn aus diesen 15 Stunden Küche, wie kommst du da jetzt raus?
Du bist langsam erwachsen geworden in deinem Berufsleben und hast dann versucht, eine neue Struktur dir zu erarbeiten.
Ich meine, es gibt ja auch genug vielleicht Köche oder allgemein Menschen, die sagen, ich renne für meine Arbeit und mache diesen einen Job, ansonsten habe ich mein Privatleben und bin aber sonst, sage ich mal, dann nur auch 100% in diesem einen Job. Und das auch, glaube ich, dann auch, wenn man schon erwachsen ist.
Also du bist kein Multitasker?
Ja, jein. Also ich finde schon gut, die Sachen so abzutrennen und nicht so ganz so parallel. Also das ist so, es ist schon eine Sache passiert und dann passiert die nächste, aber jetzt nicht nur so eindimensional, sondern wie du es schon beschrieben hast, so mehrere Dimensionen. Mhm. So, und das wollte ich mir irgendwann ermöglichen und habe dann da ganz hart dran gearbeitet.
Und hast du dann quasi versucht, dir eine Struktur aufzubauen, dass
Nein.
du.
Okay. Ja. Das ist mein Problem. Wobei mittlerweile ist es gar kein Problem mehr. Es war eine Zeit lang was, ein sehr, sehr großes Problem für mich. In der Übergangsphase.
Inwiefern?
Dass ich einfach nicht so richtig managen konnte, wie ich meinen Tag strukturiere. Und das war halt sehr chaotisch, vor allen Dingen aber auch für mein Umfeld irgendwie, weil nie jemand wusste, okay, was macht er jetzt genau und wo ist er jetzt und hat aber eigentlich gesagt, er ist hier, aber jetzt ist er doch woanders und jetzt macht er dies und jetzt macht er das. Und das ist ja auch sehr interessant, weil natürlich auch, ich kriege ja auch immer öfters natürlich so eine Rückmeldung von außen, so okay, wie machst du das? Wie schaffst du das überhaupt, sag ich mal, auf so vielen Hochzeiten zu tanzen, ohne nicht irgendwie, keine Ahnung, mit so einem Dauerburnout durch die Gegend zu laufen oder irgendeine Sache total zu vernachlässigen? Es kamen immer mehr Sachen dazu und wollte immer wieder, sag ich mal, noch Dinge neben meinem, neben dem Betreiben vom Restaurant machen. Und sag mal so, lange Rede, kurzer Sinn, das fing damit an, erstens natürlich mit dieser Entscheidung, nicht nur zu kochen. Ja, also Musik habe ich eigentlich schon immer gemacht, dann aber eher natürlich irgendwie jetzt nicht zwischendurch im Misanplatz mal irgendwie 3 Stunden weggelaufen und dann wieder zurückzukommen. So funktioniert es ja nicht. Sondern das Problem entstand halt tatsächlich in dieser Übergangsphase, wo ich dann auch mehrere Sachen, sag ich mal, jetzt nicht nur Koch bin, sondern vielleicht auch so ein bisschen mehr in den Medien war und auch verschiedene andere, weiß nicht, Incentives gemacht habe oder dies, das, Interviews, Fernsehen und so weiter. Da gab es so eine Übergangsphase, das war ziemlich chaotisch, ja.
Wo sich das Team um dich herum jetzt finden musste?
Ja, auch, ja. Ich war so ein bisschen auf verlorenem Posten am Anfang, weil ich da so eigentlich der Einzige war, der so diese Meute von 14 Leuten nach dem Umzug 2016 managen konnte. Und dann halt konnte ich nicht mal mich selbst managen. Und dann wollte ich aber noch ganz viele andere Sachen gleichzeitig machen. Und das wurde dann halt so ein bisschen zu meinem Verhängnis, weil ich auch das nicht wiedergeben konnte irgendwie vor Ort, wie ich mich jetzt gerade, wie jetzt gerade meine Struktur ist. So, und Leute haben dann immer so, okay, jetzt bist du wieder nicht da, aber wir brauchen eigentlich deine, wir brauchen Infos von dir, wir brauchen dies, wir brauchen das. Und das hat dann ziemlich gezehrt natürlich auch an meinen Mitarbeitern.
Wie hat sich denn das Verhängnis ausgedrückt?
Zum richtigen Zeitpunkt halt dann nicht da zu sein, sondern genau das, was man sich eigentlich so vorstellt, was eigentlich passieren müsste, halt so dieses völlig chaotische Leben, ne, wie es dann so auch so aussieht, von außen vielleicht auch jetzt. Jetzt ist es tatsächlich ganz anders, aber damals, und jetzt mache ich natürlich auch noch viel mehr, damals war es, wie gesagt, schon so, dass einfach so eine absolute Unstrukturiertheit herrschte. Und erst als ich verstanden habe, dass ich mich mehr oder weniger aus dem operativen Geschäft rausziehen muss, um das Ganze zu handeln, das hat einige Jahre, Monate gedauert und war eine sehr, sehr schwierige Phase, weil wenn du sonst dein halbes Leben circa nichts anderes gemacht hast, ein Drittel deines Lebens, als in der Küche zu stehen und dann ist es halt ziemlich schwer, davon loszulassen.
Du bist dann, also 2016 seid ihr umgezogen mit dem Ochsenklee aus der Richard-Wagner-Straße an den Rhein runter, in den Rheinauhafen. Mhm. Hast du gesagt, und dann war das quasi kurz nach 2016, dass du dich neu erfinden musstest eigentlich, richtig? Mhm. Also es gab erst diesen Umzug und dann gab es nochmal die Häutung, wenn man so möchte.
Also war das der Punkt, wo du dich aus dieser Chaoswolke rausgearbeitet hast?
Ja, das war so ein Prozess. Ja. Und das war wirklich so ein Prozess, also dieses Mehrwollen und auch erstmal zum Beispiel so ein Leadership Gedanken auch erstmal zu hegen und nicht nur einfach zu sein, okay, ich bin jetzt eigentlich Selbstständiger gewesen. Mit einer kleinen Mannschaft als Selbstständiger ist es halt einfach, alle Puzzleteilchen fügen sich halt automatisch irgendwie zusammen. Klar wird irgendwie angeleitet, aber das ist nicht so, oh, da ist der Chef und da sind wir. Aber das ist halt leider entstanden dadurch allein, dass es überhaupt keine Person gab, die da mit mir, sag ich mal, an diesem Führungsposten, sag ich mal, hing. Und hast halt irgendwann keine Kontrolle mehr über die 5 Leute, die mit dir zusammenarbeiten, hast du halt sehr gut Kontrolle. Ganz automatische Kontrolle, ohne dass man irgendwie überhaupt das Wort Kontrolle braucht. Aber bei einer gewissen Größe, ich glaube, das können viele bestätigen, in einem Unternehmen oder in einer Gruppe, da wird das halt schwierig, sag ich mal, zu sehen, was macht der eine, was macht der andere und auch für die anderen zu verstehen, was macht der eigentlich.
Genau. Also es macht ja jeder Gründer irgendwann mal durch, wenn der Laden brummt. Ne? Ja. Deswegen, ich möchte dir jetzt gar nicht zu sehr mit auf die Nerven gehen.
Überhaupt nicht. Ich rede da gerne drüber.
Aber ich würde da ganz gerne mal ein bisschen nachhaken. Am Anfang von dem Prozess steht ja die Erkenntnis, dass du es brauchst. Ne?
Ja.
Ist das eine Erkenntnis, die du für dich selber gefunden hast? Oder sind deine Kollegen zu dir gekommen, weil sie unzufrieden waren? Oder wie hat sich das ausgespielt, die Situation?
Also ich war eigentlich schon so weise, vor dem Umzug die nötigen Schritte einzuleiten, aber der Impact, der eigentlich dann, sag ich mal, so das, was dann in der Realität passiert ist, das war nicht irgendwie mit einem Buch abgetan. Oder auch, ich habe auch direkt eine Unternehmensberaterin rein mitgenommen, weil ich wusste, das wird eine ganz andere Hausnummer, ja, dass man halt sich mehr mit Zahlen tatsächlich dann doch nochmal beschäftigen muss und mehr mit dem ganzen Backend. Wie nennt man das heute? Mit dem ganzen Buchhaltungsscheiß. Das heißt, das war halt einfach bitter nötig und das sind natürlich auch viele, viele neue Themen auf mich zugekommen. Dieser Moment auf einmal aus dieser Selbstständigkeit so rauszuschlüpfen in so eine Metamorphose zu einer Art Leader, wie man das jetzt heute nennen würde. Und der Prozess, also auch ein guter Leader zu werden, war halt ein sehr, sehr, schon so ein, also wie so eine Metamorphose, wahrscheinlich irgendwie schmerzvoll. Ich weiß nicht, ob das Tier leidet. Irgendwie, ob die Raupe leidet, wenn sie sich in den Kokon...
Sie verändert sich.
Aber ich fand es sehr anstrengend in vielen, vielen Phasen. Ich glaube, es kann auch jeder andere Unternehmer, der sich vom Selbstständigen zum Unternehmer entwickelt, Unternehmer, vielleicht so, dass man das irgendwie mal gleichsetzt. Und da gab es ja extrem viel zu lernen. Und da bildete sich erst alles raus. Und vor allen Dingen, da habe ich auch dann erst verstanden, wie wichtig es ist, auch Verantwortung abzugeben, damit man selber natürlich auch gewisse Freiheiten als Unternehmer hat und überhaupt das Unternehmen so führen kann, wie man das möchte.
Das heißt, du musstest auch deine eigene Position einfach nochmal überdenken und verändern.
Ja.
Also bis dahin warst du eigentlich du selber, Ja. Und auf einmal musstest du quasi so reflektieren und überlegen, an welchen Stellschrauben muss ich drehen, damit ich mich verändern kann.
Ja.
Richtig?
Ja.
Okay. Ist ein spannender Prozess. Also du hast jetzt gerade gesagt, es wäre schmerzvoll. Aber ich glaube, das hat ja dann auch viel damit zu tun, dass man lernt, loszulassen. Also Sachen, die man sich selber erarbeitet hat, quasi zu delegieren, abzugeben. Kannst du das gut mittlerweile?
Ja. Das mittlerweile bin ich der Profi drin.
Also du delegierst gerne mittlerweile?
Ja.
Mhm. Das ist spannend, weil als wir uns kennengelernt haben, das war im Dezember auf einer Presseveranstaltung, da habe ich dich halt kennengelernt als jemand, der A, ein guter Gastgeber ist, B, der wirklich sehr viele Bälle auf einmal in der Luft halten kann, weil das ist ja manchmal schwierig mit so rohen Eiern wie Pressevertretern irgendwie gut umzugehen, die in die Küche zu lassen, die dann auch kochen zu lassen, aufzupassen, dass sie sich nicht verletzen und trotzdem noch was Sinnvolles machen. Mhm. Und das ist dir gar nicht so einfach gemacht, das sah aber einfach aus. Du hast im Prinzip, haben wir ein Petersilienrisotto gemacht mit Nolibrat, haben dazu Haselnüsse geröstet und hast aufgepasst, dass die Leute noch was lernen. Nämlich nicht nur, wie man Risotto macht, sondern wie man auch die Gemüsebrühe dazu macht. Und das quasi so ganz nebenbei. Und es fiel dir total leicht. Du hast eigentlich die Leute machen lassen, von denen du gar nicht wusstest, wie es geht. Ist das so deine Art mittlerweile?
Ja, schon. Also ich glaube, dieses Zusammenfügen der Teile, ne? Also das beschreibst du ja gerade, wenn wir jetzt um die Gemüsebrühe reden, dann wurde alles von euch geschnibbelt. Und ich habe da dann alles zusammen in den Topf geworfen. Ne? So blöd, wie es anhört, so war es auch. Und das natürlich dann mit den Kräutern und mit Gewürzen und dies, das, was alles dabei war, um dann halt irgendwie zu sehen, okay, jeder hat was anderes gemacht, aber am Ende haben wir alle für eine Sache, das, sag ich mal, gearbeitet. Und einen offensichtlich musste es geben, der sagt, okay, wie soll diese Brühe denn aussehen? Weil das konntest du an dem Tag nicht entscheiden. Du hättest vielleicht gesagt, ich hätte dir sagen können, koch mal irgendeine Gemüsebrühe. Hast du gesagt, okay, ich schneide mir jetzt eine Möhre und koch irgendwas. Aber das war ja nicht die Idee. Ihr wolltet ja meine Gemüsebrühe, die ich koche, für dieses Gericht probieren. Und deswegen war das für mich kein Problem, das zu delegieren. Ja. Mhm. Um das mal so ganz einfach auszudrücken.
Ja, und hast ja da mehrere Sachen auf einmal gemacht. Du hast ja den Leuten jetzt gezeigt, wie man das ziemlich gut macht. Man aber auch gut Gastgeber ist dabei, weil du hast die ganze Zeit einen offenen Blick für alle gehabt und ein Lächeln. Also alle haben sich wohlgefühlt, das ist ja auch noch eine Leistung. Man könnte ja auch, es gibt ja viele Köche, die dann in der Küche erstmal anfangen zu schwitzen, weil es halt eine andere Situation ist. Es ist auf einmal in ihrer Küche nicht mehr ihr Personal, sondern es sind andere Leute.
Ja.
Und das war gar nicht so. Also man fühlte sich einfach wohl.
Mhm. Also ich mache viele Kochkurse und da bin ich das natürlich auch sehr, sehr gewohnt. Ne? Das ist nichts anderes für mich als wie ein Kochkurs. Allerdings muss ich sagen, nach 50 Kochkursen ist es natürlich auch viel einfacher auf einmal zu sein oder auch so zu wirken oder auch so zu sein, kann man eher sagen, nicht nur zu wirken, sondern so zu sein wie ein guter Gastgeber oder wie ein guter Koch, der jetzt nicht nur irgendwie zeigt, was er jetzt irgendwie da toll wieder eingerollt hat, sondern irgendwie halt auch mit, wie du schon sagst, was Pressevertretern oder Influencern halt einfach umgehen kann, weil ich einfach gar nicht die in den Kontext Pressevertreter setze, sondern sie einfach nur als Menschen betrachte und dementsprechend ein Mensch kann eine Karotte schneiden im besten Fall, dann spielt das für mich keine Rolle. So, ja.
Jetzt gibt's jetzt in Sachen Delegieren auch verschiedene Formen der Delegation. Ne? Also man kann die Bürojobs delegieren, sich einen Steuerberater ranholen.
Ne? Unbedingt. Sehr zu empfehlen.
Und wenn ich jetzt in Küchen unterwegs bin, ist sehr häufig noch so, dass es mit der Kreativität so ist, dass es maximal zwei Leute gibt, die kreativ sind. Der Chef und der Sous-Chef vielleicht. In der Struktur, wie du das machst, das kann ja gar nicht funktionieren, ohne dass du Kreativität verteilst auf mehrere Köpfe. Wie drückt sich das bei dir aus? Wie machst du das?
Also zunächst brauchst du ja Menschen, die erstmal grundsätzlich kreativ sind. Klar will man fördern, aber du brauchst jetzt schon mal ja irgendwo Menschen, die schon mal in meinem Fall kreativ in der Küche geworden sind. Und da gibt es zwei, also eigentlich meine beiden Sous-Chefs, den Dominik Weißer und den Hannes Radek. Hannes Radek ist gleichzeitig ja auch mein Patissier noch, ist der Chef-Patissier. Beide haben den Sous-Chef-Status und das sind auch diejenigen, die hauptsächlich sich mit mir um die Gerichte kümmern. Und jetzt versuchen wir aber auch immer wieder Leute auch mit dazu zu ziehen. Da ist dann zum Beispiel die Franzi als Demi, die dem Hannes da unterstützt, oder der Nikolai, der mit mir ein neues Gericht macht. Sag mal so, dafür muss auch so eine gewisse Bereitschaft da sein, weil neben dem, dass man einfach kreativ, sag ich mal, zum Beispiel mit meinem Konzept Experience Taste mit den 6 Geschmacksqualitäten, sauer, süß, umami, bitter, salzig, fett, sich da, sag ich mal, reinfuchst und damit arbeitet, ist eine Sache, aber im Endeffekt ist natürlich die Ausarbeitung, kochen, rumexperimentieren, hört sich mal so romantisch an, aber es kostet halt auch Zeit. Dafür muss man auch bereit sein, die auch mal an Zusatztagen zum Beispiel zu opfern.
Okay, das heißt, kreativ kann nur der sein, der bereit ist, mehr zu arbeiten als die anderen.
Hast du das ja gesagt? Bisschen ja. Das gehört, weil es einfach mit dazugehört irgendwo. Ne? Also es ist wirklich so, dass es im Daily Business halt einfach schwierig ist, sag ich mal, da rum zu experimentieren. Du hast auch die Ruhe nicht. Weißt du, die ganze Küche ist voll mit Leuten. Und wenn du dann da entspannt, sag ich mal, erstmal dich so rantasten möchtest an bestimmte Konzepte, Gerichte oder so, das kannst du vergessen. So, es funktioniert gar nicht.
Du hast ja auch quasi ein Beispiel in deinem Restaurant geliefert, wie Zeit schmeckt. Das ist ja quasi auch nochmal ein Punkt, der, sagen wir mal, aus unserem Alltagsdenken herauskommt. Also dass halt Zeit im Prinzip gebraucht wird, um Reifung zu erzeugen. Mhm. Wenn man Zeit schmecken möchte, braucht man nicht dafür auch Zeit? Also muss man sich nicht darauf einlassen?
Das war tatsächlich ein Gericht, was sehr, sehr viel Zeit gefressen hat. Da haben teilweise Leute 40 Minuten vorgesessen. Möchte ich nochmal meinem damaligen Sous-Chef Kevin und unser Sommelier, die haben das zusammen gemacht. Aufgabe war eigentlich nur, einen Käsegang zu entwickeln. Und dann war halt irgendwie, ich erkläre mal ganz kurz, was es ist oder was es war. Es waren tatsächlich 3 gleiche Ziegenkäse. Im Sinne von gleich meine ich dasselbe Produkt, aber in verschiedenen Reifegraden. Und das in 3 verschiedenen Zubereitungen. Und dazu gab es 3 verschiedene Apfelbalsamessige in verschiedenen Reifungsgraden. Und die beiden haben sich ergänzt. Und die Gäste waren angehalten, sich immer etwas von diesem Apfelessig, Balsamessig, was wir in so kleine Pipetten abgefüllt haben, auf so einen kleinen Löffel zu machen. Das den ersten Bite zu, das war mehr so, es waren so 3 Bites eigentlich, könnte man sagen. Und dann quasi das sich auf den Löffel zu machen, zu essen und dann quasi so wie so ein Food-Drink-Pairing das Ganze dann, sag ich mal, so zusammenkommen zu lassen und dann halt so diese Zeit zu schmecken von jungem Ziegenkäse und jungem Balsamessig zu mittelreif und reif. Und das hat echt eine Menge Zeit beansprucht, weil die Menschen natürlich, sag ich mal, wie allein schon das Handling, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast 3 Pipetten, du hast 3 verschiedene, du machst dir auch kurz Gedanken darüber und so weiter, ja, das hat wirklich teilweise, und das war ein Gang nach dem Hauptgang, ich würde sagen, ein sehr unklassischer Käsegang, aber klassisch nach dem Hauptgang den Käsegang, es hat einiges an Zeit gedauert, das zu verzehren.
Das heißt aber auch gerade bei diesem Gang, den du beschreibst, ist ja quasi nach dem Hauptgang, also die Leute haben jetzt nicht mehr unbedingt diesen Hungeraspekt, also sie müssen jetzt nicht mehr quasi direkt was konsumieren.
Stimmt, ja.
Sondern du gibst ihnen einfach die Gelegenheit, wirklich auch über Zeit nachzudenken, über Reifung, über Geschmack, also dass sie halt hin und her probieren können. Also das ist ja dann auch für sie ein Urlaub vom Alltag oder auch von dem Gewohnten oder Ungewohnten, wie verhalte ich mich in einem gehobenen Restaurantverhalten, halt hinzu, dass ich jetzt wirklich die Zeit habe, ausprobieren zu können, schmecken zu können. Das ist ja für deine Gäste dann bestimmt auch eine Erleichterung, obwohl sie arbeiten und sich reinschmecken.
Das war zu einem Zeitpunkt, wo wir 15 Gänge serviert haben. Und da waren wir beim Hauptgang, glaube ich, schon bei 20 nach 11. Und wenn du jetzt überlegst,
40 sind wir 12.
Dann kommt das Dessert. Und bei den Petit Fours bist du bei 12:45. Und ja, da kann man wirklich Zeit schmecken. weil das war einfach zu lang. Deswegen haben wir den Gang auch nicht mehr, so wie er ist. Ehrlich gesagt haben wir den nicht deswegen, sondern aus verschiedensten Gründen musste der natürlich sowieso wechseln. Aber wie gesagt, zeiteffizient war der gar nicht.
Ja, Zeit, die vergeht, zu schmecken, ist ja auch Teil davon. Du hast gesagt, ihr seid gar nicht effizient in der Küche. Wie meinst du das?
Das meine ich eher so von wegen so, weißt du, heute ist alles immer so ausgelegt auf Zeit, es muss zeiteffizient gegenüber dem Nutzen sein. Und offensichtlich Wenn man sich überlegt, was wir alles tun in der Küche und was da gemacht wird, dann ist es halt einfach nicht irgendwie effizient. Also 4 Komponenten, 2 Komponenten Küche teilweise, hört sich für mich viel effizienter an gegenüber dem, was ich, sag ich mal, an Personal brauche, an Stunden, die da reinfließen, an auch Kreativität. Also in dem Sinne würde ich eigentlich nur sagen, nicht, dass nicht 2 Komponenten oder 3 Komponenten auch sehr, sehr kreativ sein können, weil teilweise ist es ja so, dass gerade wenn man so wenig Komponenten hat, müssen die höchst kreativ sein. Frage ist aber auch immer, wie lange ist dieser kreative Prozess dann? Ist der genauso lange, wie wenn wir sehr, sehr komplexe Gerichte machen mit sehr, sehr vielen Geschmacksqualitäten und so weiter und so weiter? Also um das zusammenzufassen, ist es einfach so, dass wir, dass das nicht im Vordergrund steht, möglichst effizient so durch den Tag zu kommen. Von wegen so, oh nee, das können wir nicht machen, das ist zu uneffizient oder das ist zu viel Arbeit oder das dauert zu lange. Tatsächlich war das mal so, weil ist natürlich sehr, also nicht nur ich, beziehungsweise das ganze Restaurant hat sehr, sehr viele Phasen natürlich durchgemacht mit unterschiedlichsten Köchen, unterschiedlichsten Ansätzen, unterschiedlichsten Konzepten. Und bis ich dieses Experience Taste Konzept nach Corona eingeführt habe mit den ganzen Vielfalt, was es bietet, haben wir auch immer sehr stark auf Effizienz geachtet. Aber irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, wir müssen halt auch mal so ein bisschen von diesem effizienten Denken wegkommen, alles vorzuplaten, alles, sag ich mal, alles ist vorbereitet. Du musst eigentlich nur noch, ihr kennt das, alles nur zusammenschrauben, gefühlt. Ist natürlich immer noch so, weil eine gewisse Effizienz bei 12 Gängen mit, keine Ahnung, 500 Komponenten brauchst du halt. Aber in dem Sinne, sag ich mal, ist es nicht mehr so. Einfach ist es nicht mehr so, wie es mal war. So dieses genau, also nicht mehr ein bisschen ins Detail alles durchgeplant, sondern einfach auch ein paar Sachen à la Minute zu kochen. So, weil das schmeckst du halt auch, ne?
Also, ist da Raum zu improvisieren?
Nee, das nicht. Tatsächlich, das ist höchst effizient bei uns. Wir können das Ganze nämlich jetzt auf eine ganz andere Ebene bringen. Die Kreativität und das, was eigentlich produziert wird, ist nicht effizient, weil das gegen die Qualität spricht. Nach unserem Maßstab. Was aber höchst effizient ist, ist unser Menüsystem zum Beispiel. Ne? Also es besteht ja aus 2 verschiedene Menüs, dem Ochs- und dem Kleemenü. Das Ochsmenü beinhaltet Fleisch und Fisch. Und das Kleemenü beinhaltet vegetarische Komponenten. Wir haben kein veganes Menü. Und diese beiden Menüs sind verteilt auf 8 und 12 Gänge. Und diese Menüs bestellst du ja komplett vor. Das heißt, auf der Homepage, wenn du da auf die Seite, also wenn du auf die Homepage gehst, dann kannst du da die Menüs vorher, du musst die Menüs vorher auswählen. Das heißt, das ist höchstmögliche Effizienz für die Küche und für die Qualität, weil du halt nämlich nicht in dieser Situation kommst, okay, à la carte, das können links, rechts, außer natürlich teilweise bei Unverträglichkeiten.
Der Aspekt, den du gerade ein paar Mal hast anklingen lassen, finde ich sehr spannend. Das eine ist ja quasi so Nutzen, Effizienz und quasi Kreativität, die ja auch so ein bisschen Muse braucht. Also das vorhin schon gesagt, also man braucht manchmal auch Zeit in der Küche, um ein paar Sachen auszuprobieren, zu testen und so weiter. Wie ist da für dich so die persönliche Erfahrung? Also wie viel Muse brauchst du, um kreativ werden zu können?
Viel.
Wie drückt sich das aus? Also hast du dann manchmal einen Tag, den du in der Küche verbringst?
Ja, wie heute. Also heute war es wieder effizient, weil ich zwischen all dem ganzen Meetings und dies und das halt 2,5 Stunden hatte, um kreativ an dem Gericht zu arbeiten. Was in bestimmten Phasen des Gerichts auch nicht so schlimm ist, weil das ist ja wie mit Songwriting zum Beispiel, da drehst du dich auch manchmal im Kreis. Weißt du, was ich meine? Da kannst du dann 7 Stunden an dem Ding verbringen und da reden wir wieder eher von, da wird's uneffizient, weil eigentlich geht's dir nicht besser dabei. Du willst unbedingt kreieren, aber im Endeffekt kommst du in diese Schleife, wo du, wo es einfach nicht mehr weitergeht und dann kommt immer dieses so, naja, wir müssen doch jetzt das fertig kriegen. Wir müssen jetzt doch kreativ sein und wir haben uns doch jetzt vorgenommen, 7 Stunden kreativ zu sein und wenn wir jetzt nicht diese 7 Stunden ausfüllen, dann war das unerfolgreich. Ne? Und tatsächlich war eben, also ich sag's, wie es ist, ich bin um 20 nach 5 aus dem Restaurant abgehauen, genauso, dass ich pünktlich hier bei euch sitzen kann. Und wir haben eine Minute, bevor ich losgefahren bin und mir die Jacke angezogen habe, habe ich den letzten Bissen von dem Gericht genommen und habe gesagt, denk mal drüber nach, wir machen das so und so und wir sehen uns morgen, ciao. Was ich damit sagen will, ist, dass es auch manchmal einfach sehr effizient sein kann, Kreativität nicht zu sehr auszudehnen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch vielleicht einfach mal zu sagen, okay, ich kann jetzt gerade einfach nicht kreativ sein, also lasse ich es auch.
Wenn du nicht weiterkommst, hast du da bestimmte Techniken, dass du irgendwas machst, dass du rausgehst, spazieren gehst, einen Ball vor die Wand wirfst?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, weil ich finde, wenn man nehmen wir mal so verschiedene Themen, ne? Wie zum Beispiel Kreativität ist, finde ich, ein ganz, ganz großes Thema. Dafür braucht man schon in gewisser Weise einen freien Geist, aber auch einen gewissen Antrieb. Das eine ist, sag ich mal, diese Freiheit vielleicht zu haben, einfach Zeit zu haben, um kreativ zu sein. Das andere ist dieser Antrieb auch zu sagen, okay, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock, aber ich muss ja irgendwie was geschafft kriegen. Ich muss ja irgendwas machen. Und ich will auch was machen. Und ich habe das Gefühl, bei mir vor allen Dingen, kann ich für jeden sprechen, aber ich kann meine Situation erklären, dass wenn ich möglichst ausgeglichen bin, wenn ich ein Ziel habe, ein grundsätzliches Ziel im Leben, aber auch ein kurzfristiges Ziel, vielleicht zum Beispiel das Gericht fertig machen, möglichst nicht in 7 Monaten, sondern möglichst bald. Wenn ich allgemein körperlich fit bin, ausgeschlafen, geistig fit, einen guten Umgang habe, nicht zu viele Exzesse, einfach, das würde ich mit Ausgeglichenheit beschreiben. Ich mache zum Beispiel auch Qigong. Einfach aus Ausgleich für den Geist. Da gehen wir noch so, da kann man dann so ein bisschen tiefer gehen, auch wenn wir jetzt von Effizienz reden. Das ist höchst uneffizient, was ich da mache, wenn man jetzt das auf eine reine Basis von was machst du eigentlich für dein Geld, Junge? Bringt. Ich habe zum Beispiel einen Mittwoch, der besteht aus der Hälfte des Tages aus Sport und Qigong. Und da würde man jetzt sagen, okay, das ist aber höchst uneffizient gegenüber deinem Job oder so. Aber das ist höchst effizient, sage ich mal, für mich als Person, als Mensch, dieses ganze Pensum, sage ich mal, in der restlichen Zeit möglichst effizient abzuhandeln, weil ich mich körperlich und geistig fit fühle.
Welche Rolle spielt eigentlich der Gedanke, sich zu verbessern, also Sachen besser zu machen bei dir?
Witzig, total witzig. Fast schon paradox, weil den Gedanken hatte ich tatsächlich eben, als ich hier hochgekommen bin, die Treppe. Und ich habe mich tatsächlich kurz über dieses Gericht, das kam mir auf der Treppe hier hoch, kam mir das in die Gedanken kurz nochmal rein und hat mir nochmal irgendwie so, okay, wie weit sind wir da eigentlich? Und in so einer Makrosekunde kam das so in den Kopf. Habe ich mich gefragt, es wird ja auch immer schwerer, Gerichte zu machen auf dem Level, wo wir das machen. Habe ich mir gerade eben gesagt. Und das ist auch tatsächlich so, weil das, was wir jetzt machen, ist schon, das ist schon geil und komplex. Und ich merke aber, dadurch, dass ich mich über das Ergebnis von der heutigen Session, Cooking Session, Creative Session, dass mir das kurz nochmal in den Kopf kam, habe ich mir gedacht, so wow, das ist echt nicht einfach, besser zu werden, jetzt an dem Punkt, wo wir sind. Es ist echt schwierig, auf einmal jetzt bessere Sachen zu machen als vorher. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel auf das allgemeine Leben nimmt zum Beispiel, dann finde ich das höchst, mittlerweile ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt in meinem Leben, besser zu werden. Ich meine wirklich besser als Mensch. Also besser zu sich selber, besser körperlich, besser geistig, besser, deswegen das meine ich eben mit Umgang, besseren Umgang mit Menschen, mit denen man sich umgibt und mit denen man kommuniziert und mit denen man zusammenarbeitet. Und ich sage auch so, ich habe auch viele Jahre nicht auf mich geachtet und das Leben hat ja auch viele so weiß nicht, Fallstricke oder Fallen oder so, wo man einfach reintappt und dann findest du dich wieder und irgendwie wachst du so 6 Monate irgendwie gefühlt im Geiste wieder auf und denkst, was habe ich jetzt eigentlich hier gemacht, 6 Monate? Das war alles scheiße. Und das will ich einfach nicht mehr haben. Und ich glaube, das erfährt jeder anders, vielleicht auch manche nie, so eine Art Bewusstseinslevel, warum auch immer. Also es heißt ja nicht, dass ich, also ich fühle mich jetzt nicht damit besser, sondern es geht mir einfach nur um mich an der Sache, in der Sache, dass ich, ich will mich selber meistern in der Hinsicht. Ich möchte einfach besser werden. Und das Schöne, glaube ich, ist, wenn man doch daran arbeitet, besser zu werden und immer stetig, auch wenn es nur kleine Steps sind, deswegen, das meine ich gerade eben bei diesem Gericht, das ist nur noch, das wird nachher nur noch so ein ganz kleines bisschen besser als vielleicht das davor. Also wirklich nur so ein Tickchen, aber es ist trotzdem besser.
Ja, ich glaube, diese Kleinigkeit macht sich ja dann auch aus. Also wirklich in Kleinigkeiten noch besser werden, wo man merkt, es ist vielleicht ausgeglichener, also wie dann dein Alltag, wie du es beschreibst, ja. Das halt nicht mehr so ist, weiß ich nicht, bei mehreren jungen Köchen denke ich manchmal, die brauchen einfach so heftige Akkorde, die müssen zeigen, was sie können, weil sie noch unsicher sind. Also die brauchen ganz viel starke Aromen oder so. Köche, die ein bisschen reifer sind, die können halt eher Produkte für sich bestehen lassen, können rausgezählen, was für ein tolles Produkt es sein kann auf dem Teller. Und vielleicht ist es ja auch so ein Stück, dass man denkt, okay, ich habe jetzt so ein Level geschaffen, ich bin jetzt auf einer gewissen Art zu kochen, bin ich angekommen, ich habe meinen Charakter gefunden und jetzt verfeine ich das nur noch. Das ist ja eigentlich auch höchst anspruchsvoll.
Das war ein bisschen langweilig.
Okay, würdest du quasi alles wieder einreißen, neu machen?
Ja, würde ich schon machen. Das, ja, also ich glaube, es ist wichtig, ein ganz wichtiger Punkt.
Okay.
Ich glaube, an dem Moment, den du beschrieben hast, also deswegen habe ich auch das, das habe ich nicht gefühlt, wie man heutzutage sagt. Weil das bedeutet für mich so ein bisschen so wie, oh, jetzt geht's in den Verwaltungsmodus.
Okay.
Und ich glaube, da kannst du nicht mehr besser werden. Ja, das ist eine Erkenntnis, die nehme ich wirklich ernst. Sobald man in diesen Modus kommt, zu sagen, nee, so geht's hier nicht weiter, wir müssen irgendwas ändern. Wir müssen irgendwie weiterkommen. So, und das kann nicht mit dem alten Weg sein.
Wie sieht das denn aus? Also reißt du dann wirklich was ein? Machst du was ganz neu?
Ich glaube, wenn man so einen Stockwert ab, also man hat ein Haus, man hat 3 Stöcke, man reißt das oberste ab und baut nochmal 2 oben drauf. So würde ich das beschreiben.
Okay,
aber so sehe ich das.
Das ist trotzdem eine Struktur, die du
beibehältst. Dieses Fundament ist da.
Ja.
Das alles niederzureißen und zu sagen, okay, man ist, also zum Beispiel, nimm mal an, okay, ich bin kein Koch mehr, ich mache was ganz anderes. Das würde das zum Beispiel bedeuten für mich. Also wirklich das Fundament der Existenz einzureißen und zu sagen, und es ist auch nichts Verwerfliches. Es gibt Menschen, die sagen, die sind vorher das und jetzt sind sie das. Also ich meine, ich habe es ja selber gelernt, als Energieanlagenelektroniker auf einmal
was anderes zu machen.
Auf einmal dann Koch zu sein. Ja.
Man kann nur viele Dinge tun, wenn man viele Dinge nicht tut. Wie entscheidest du, was du tust und was du nicht tust?
Also eine ganze Zeit lang habe ich eher so nach Befinden entschieden. Oh, ich fühle mich heute nach dem, also mache ich das. Oh, ich bin heute eher so und so, also mache ich das. Und heute geht's mir gar nicht gut, also lasse ich das. Und im Beispiel zum Beispiel, weil wir es irgendwie jetzt mal angerissen mit, man hat zum Beispiel Alkohol getrunken und am nächsten Tag geht man nicht zum Sport. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, finde ich. Also lasse ich doch den Alkohol weg und gehe zum Sport. Das würde das in dem Sinne beantworten, sag ich mal. Ich lasse den Spaß weg und nehme das Gute. Jetzt würde man natürlich argumentieren können, sagen, ja, du musst aber auch mal abschalten. Ja, du kannst nicht immer nur Sport machen. Du musst auch mal.
Lässt du den Spaß weg und gewinnst die Freude.
Die Frage ist ja auch, wie definiere ich Spaß mittlerweile? Ist es noch Saufen oder macht mir der Sport mehr Spaß? In dem Sinne, jetzt macht mir der Sport mehr Spaß. Jahrelang war es Saufen. Und deswegen, also ich kenne natürlich die Seiten und ich weiß mittlerweile, was mir gut tut und was ich eigentlich lassen sollte, um das zu tun, was ich eigentlich nicht nur tun sollte, sondern tun will.
Daniel, danke, dass du bei uns warst.
Danke für deine Zeit.
Ja.
Danke dir.
Danke.